Ein breites Missverständnis ist, dass Wundheilung mit Hautregeneration gleichgesetzt wird. Aber die Haut ist nur die sichtbare Schicht von etwas, was eigentlich viel tiefer geht. Wenn wir jetzt nochmal so einen chirurgischen Eingriff nehmen, und das ist natürlich jeder Eingriff in der plastischen Chirurgie, da werden nicht nur Hautzellen verletzt, es werden Faszien durchtrennt, es werden Muskelschichten eröffnet, es werden Gefäße geklemmt, Bindegewebe verschoben. Und jedes Gewebe hat seine eigene Biologie, seine eigene Heilungsgeschwindigkeit und die eigenen Schwachstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak, ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin und mein Thema heute ist etwas, was man vielleicht als das größte Wunder bezeichnen könnte, was der Körper vollbringt. Und es ist ein Wunder, das für mich enorm wichtig ist, weil ich nehme ja gerne ein Skalpell in die Hand und operiere Menschen und schneide durch Haut und Gewebe und muss natürlich in gewisser Weise sicher sein, dass das dann danach auch heilt. Und deshalb geht es heute um die Wundheilung. Du hast dir vielleicht auch schon mal in den Finger geschnitten, heute, gestern, neulich, und hast vielleicht auch irgendwo anders irgendwo eine alte Narbe, an die du dich kaum noch erinnerst. Und in beiden Fällen passiert oder ist passiert, was wir so selbstverständlich nehmen, wo wir überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken. Der Körper repariert sich selbst. Und das klingt banal, ist es aber nicht, weil was in dem Moment beginnt, in dem Gewebe verletzt wird, ist einer der komplexesten biologischen Vorgänge, die ein lebender Organismus vollbringt. Das ist wirklich eine präzise, choreografierte Abfolge von Zellen, von Botenstoffen, Wachstumsfaktoren, Gewebeumbauprozesse, abgestimmt auf die Art der Verletzung, die Tiefe der Verletzung, das beteiligte Gewebe, den Gesundheitszustand des Menschen und noch eine ganze Reihe weiterer Variablen, die wir bis heute auch noch gar nicht vollständig entschlüsselt haben. In Folge 17 von meinem Podcast habe ich die Grundlagen der Wundheilung und der Narbenbildung schon einmal besprochen. Wer das nicht gehört hat, kann das gerne nachholen. Aber heute gehe ich noch einen Schritt weiter. Heute geht es wirklich um das große Bild, also was Wundheilung wirklich bedeutet, was die Forschung gerade in den letzten Jahren noch dazugelernt hat und was das für die plastische Chirurgie und für dich als Patient oder Patientin bedeutet. Was passiert im Gewebe eigentlich wirklich? Fangen wir mit dem Wesentlichen an. Der Körper reagiert auf eine Gewebeverletzung in drei großen Phasen. Mit einer Entzündung, und zwar da geht es nicht um Eiter, sondern so nennen wir einfach diesen Prozess der Reaktion. Dann kommt es zu einem Aufbau, also Gewebeaufbau, und zu einem Umbau. Das klingt sehr ordentlich und linear fast schon. In Wirklichkeit überlappen diese Phasen sich aber, beeinflussen sich gegenseitig und vor allem sie werden von einem hochkomplexen Zellnetzwerk gesteuert, was wir lange unterschätzt haben. Und der zentrale Akteur ist dabei nicht, wie man früher dachte, der Fibroblast allein, der Kollagen produziert, also das ist eine Bindegewebszelle. Der eigentliche Dirigent dieser ganzen Reaktion ist das Immunsystem, genauer gesagt die Makrophagen, die Fresszellen. Die Zellen sind zunächst entzündungsfördernd, das heißt, sie räumen ab, desinfizieren sozusagen das Wundgebiet und dann, das ist der entscheidende Übergang, wechseln sie ihr Programm. Sie werden dann nämlich zu entzündungshemmenden, gewebefördernden Zellen, die Wachstumsfaktoren ausschütten, Fibroblasten, also Bindegewebszellen aktivieren, neue Gefäße anstoßen, dass sich neue Gefäße bilden können. Und dieser Phasenwechsel ist einer der wichtigsten Momente im gesamten Heilungsprozess. Wenn der funktioniert, dann heilt die Wunde ganz geordnet. Und wenn er entgleist durch eine chronische Entzündung, also dann kann auch tatsächlich Eiter oder Ähnliches dazukommen, also eine bakterielle Entzündung, die sich da draufsetzt, durch systemische Erkrankungen wie Diabetes, durch Durchblutungsstörungen, durch lokalen Stress auf das Gewebe, also sprich viel Bewegung zum Beispiel, dann gerät der ganze Prozess aus dem Takt. Und dann heilt die Wunde nicht oder sie heilt zumindest schlecht oder sie wird überschießend, also wird unschön. Und das ist bei chronischen Wunden wirklich kein Randphänomen, sondern es ist ein riesiges Problem weltweit, auch je älter die Menschen werden. Das ist eines der größten medizinischen Probleme, die wir haben. Und die überschießende Heilung, also die pathologische Narbenbildung, betrifft einen erheblichen Teil der Menschen nach Verletzungen oder Operationen. Ein breites Missverständnis ist, dass Wundheilung mit Hautregeneration gleichgesetzt wird. Aber die Haut ist nur die sichtbare Schicht von etwas, was eigentlich viel tiefer geht. Wenn wir jetzt nochmal so einen chirurgischen Eingriff nehmen, und das ist natürlich jeder Eingriff in der plastischen Chirurgie, da werden nicht nur Hautzellen verletzt, es werden Faszien durchtrennt, es werden Muskelschichten eröffnet, es werden Gefäße geklemmt, Bindegewebe verschoben. Und jedes Gewebe hat seine eigene Biologie, seine eigene Heilungsgeschwindigkeit und die eigenen Schwachstellen auch. Muskeln beispielsweise heilen ganz anders als die Haut. Knorpel halt schlechter als Muskel, weil der schlechter durchblutet ist. Faszien haben eine sehr hohe Zugfestigkeit, aber heilen vergleichsweise träge. Und Fettgewebe spielt bei vielen ästhetischen Eingriffen ja eine zentrale Rolle in der sogenannten Oberflächenchirurgie, die wir betreiben als plastische Chirurgen. Das ist metabolisch sehr aktiv, entzündungsanfällig tatsächlich, nicht so wahnsinnig gut durchblutet und kann eine Heilungsreaktion auf eine Weise beeinflussen, die wir als Chirurgen aktiv berücksichtigen müssen. Das bedeutet für mich, wenn ich eine Operation plane, dann denke ich nicht nur daran, wie die Narbe an der Hautoberfläche aussehen wird. Ich denke auch darüber nach, welche Schichten ich wie eröffne, wie ich sie wieder schließe, welche Spannung auf dem Gewebe liegen soll, wie die Durchblutung gesichert ist und wie das Bindegewebe am Ende darauf reagiert, was ich da mache. Die Wundheilung ist quasi immer dreidimensional, nicht nur oben die letzte Naht. Was mich wirklich persönlich fasziniert und was in den letzten Jahren zunehmend wissenschaftlich aufgearbeitet wird, ist das sogenannte fetale Rätsel. Also wir wissen ja, dass ein Fötus im Bauch anders heilt als Erwachsene heilen. Wenn im Mutterleib operiert wird, das ist heute in bestimmten Fällen möglich, bei bestimmten Herzfehlern und oder bei einer Spina bifida, also so eine offene Wirbelsäule, dann heilt das ohne Narbe. Die Haut schließt sich und sieht aus, als wäre nichts gewesen. Und das ist wirklich dokumentierte klinische experimentelle Realität. Warum? Weil die fetale Wundheilung grundlegend anders abläuft. Die Entzündungsreaktion ist dort deutlich schwächer oder fehlt manchmal komplett ganz. Die extrazelluläre Matrix, also das Gerüst, in dem die Zellen eingebettet sind, hat eine andere Zusammensetzung. Mehr Hyaluronsäure, mehr Kollagen Typ 3, weniger steifes Kollagen Typ 1. Und die Stammzellen im fetalen Gewebe haben die Fähigkeit, die Erwachsene so nicht mehr haben, das dann eben so zusammenzubringen und zu heilen, dass man nichts mehr sieht, als gäbe es keine Narbe. Es ist ein wirklicher Hautersatz quasi, der passiert. Ansonsten ist es ja so, die Narbe ist keine normale Haut mehr. Dieses fetale Modell ist deshalb für die Forschung so wertvoll, weil es einfach zeigt, dass narbenfreie Heilung grundsätzlich biologisch möglich ist. Der Körper kann das im richtigen Entwicklungsstadium sozusagen. Die Frage ist, wie man diese Mechanismen beim Erwachsenen wieder aktivieren kann. Und wir wissen ja auch, dass sogar junge Kinder, also auch Säuglinge, Kleinkinder meistens noch eine bessere Narbe haben, wo man dann auch manchmal landläufig sagt, naja, das verwächst sich wieder. Je älter man wird, desto weniger funktioniert das. Die Wissenschaft ist in den letzten Jahren wirklich erheblich vorangekommen in diesem Bereich. Und da sind drei Entwicklungen besonders relevant, die ich gerne jetzt mit dir teilen möchte und dir erklären möchte. Das erste ist die Immunmodulation. Man hat also verstanden, dass die Qualität der Wundheilung wesentlich davon abhängt, wie das Immunsystem reagiert. Wenn man diesen Prozess dann gezielt steuern kann, durch den Einsatz von Botenstoffen, durch Materialien, die eine bestimmte Immunantwort auslösen, dann kann man die Heilung aktiv in eine günstigere Richtung lenken. Das ist tatsächlich auch kein Science-Fiction mehr, sondern Gegenstand klinischer Studien. Zum Zweiten die Stammzellen. Ja, Stammzellen, Wachstumsfaktoren und Eigenfett. Eins meiner Lieblingsthemen, weil ich es häufig benutze im OP und die Ergebnisse sehe. Mesenchymale Stammzellen, Zellen, die sich in verschiedenen Gewebetypen differenzieren können und die sind im Fett in der höchsten Zahl im Körper vorhanden, die zeigen in Studien die Fähigkeit, Wundheilung zu beschleunigen und Narbenbildung zu reduzieren. Nicht durch direkte Differenzierung, sondern durch das, was sie ausschütten. Das heißt, Botenstoffe, die andere Zellen in der Wunde aktivieren und regulieren. Und hier ist etwas wirklich interessant, was wir als plastische Chirurgen schon länger kennen. Aber was wissenschaftlich gerade deutlich mehr Interesse bekommt, Substanz bekommt, dass Eigenfett, wie gesagt. Das Lipofilling, mein geliebtes Lipofilling, also die Transplantation von körpereigenem Fettgewebe in der ästhetischen Chirurgie seit vielen Jahren etabliert, aber bei weitem noch nicht so verbreitet, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Warum Eigenfett nicht nur Volumen gibt, sondern auch das umgebende Gewebe aktiv verändert, das hat man eben lange nicht wirklich verstanden. Fettgewebe enthält eine hohe Konzentration mesenchymaler Stammzellen und Wachstumsfaktoren, wie gerade schon gesagt. Und ein ganz, ganz neues systematisches Review aus 2025. Wir wissen das insgesamt schon so, glaube ich, seit Anfang 2002 gab es mal das erste Paper darüber, über die Anzahl der Stammzellen im Fettgewebe, die wir haben. Und jetzt dieses systematische Review, so eine Art Meta-Analyse, wo 16 randomisierte klinische Studien ausgewertet wurden, zeigt, dass fettbasierte Therapien Wundheilung verbessern, Schmerzen reduzieren und die Qualität von Narbengewebe messbar verändern. Es gibt inzwischen erstmals auch histologische Daten, also Schnittbilder, wenn man sich das Gewebe anguckt unter dem Mikroskop, was da dann passiert auf Gewebeebene. Und in hypertrophen Narben, also überschießenden Narben, die mit Eigenfett behandelt wurden, normalisiert sich die Epidermisstruktur. Und TGF-Beta-1, das ist ein zentraler Botenstoff, der Vernarbung antreibt, wird signifikant reduziert. Und das erklärt auf biologischer Ebene, was wir klinisch schon beobachtet haben. Ich arbeite, wie gesagt, selbst wirklich sehr regelmäßig mit Eigenfett. Und zwar nicht nur im Kontext von Wundheilung oder Narbenbehandlung, eigentlich vielmehr im Kontext der ästhetischen Chirurgie. Ich setze das beim Facelift beispielsweise als Lipofilling gezielt ein, nicht nur wegen des Volumens, was wir dem Gesicht zurückgeben, sondern weil die im Fettgewebe enthaltenen Stammzellen weit mehr leisten als den reinen Volumenaufbau. Ja, die fördern die Zellaktivität, die Zellvitalität im umliegenden Gewebe, Hauttextur wird verbessert, Hautqualität wird verbessert. Und manchmal können dunkle Augenringe, die oft durch Gewebeatrophie und veränderte Durchblutung entstehen, sich sichtbar aufheilen, manchmal über Monate. Und was die Wissenschaft gerade beginnt, auf molekularer Ebene zu erklären, ist das, was wir in der klinischen Anwendung quasi empirisch schon länger beobachtet haben. Und insofern ist dieses ganze Forschungsgebiet für mich gar kein abstraktes Zukunftsthema, sondern es ist wirklich mein täglich Brot, meine gelebte Praxis jeden Tag. Und wir können es jetzt immer besser erklären. Die Evidenz ist so solide mittlerweile, dass man sie einfach ernst nehmen muss. Aber das Review, also diese große Meta-Analyse, die ich gerade nannte, sagt selbst, dass viele der positiven Studien schon noch ein gewisses Bias haben und wirklich standardisierte Protokolle fehlen. Das Ganze ist sehr vielversprechend und soll auch keine Abschwächung sein. Aber das ist die korrekte wissenschaftliche Einordnung sozusagen für den Stand von heute. Und das kommt wirklich auch darauf an, wie man das Fett aufbereitet. Und es gibt Kollegen, die ich auch kenne, die sind ganz unglücklich mit dem Fettgewebe, weil sie den Eindruck haben, es bringt nichts, es heilt nicht richtig ein. Und da ist wirklich auch die Aufbereitung, der Umgang mit dem Produkt, wenn man das so nennen möchte, mit dem körpereigenen, ganz wichtig. Dritter Punkt an wichtigen wissenschaftlich beforschten Dingen, die wir heute im Rahmen der Wundheilung kennen, sind die sogenannten bioaktiven Materialien und die Retinoidforschung. Also ganz intensiv wird aktuell tatsächlich an Materialien geforscht, die Wundheilung mechanisch und biochemisch unterstützen. Sogenannte Hydrogele, die viskoelastische Eigenschaften haben, also gleichzeitig fließfähig und elastisch sind, ähnlich wie natürliches Gewebe. Und damit eine Umgebung schaffen, in der Zellen dann besser heilen können. Und daneben wird der gezielte Einsatz von Retinoiden erforscht. Das sind Derivate, also Abkömmlinge von Vitamin A, die seit Jahrzehnten in der Dermatologie bekannt sind und nun gezielt auf ihre Fähigkeit untersucht werden, Narbenbildung zu hemmen und gleichzeitig die Regeneration von Haut und Hautstruktur zu fördern. Und diese Forschung, die ist jetzt noch nicht wirklich in der täglichen Praxis, aber sie wird bestimmt kommen, die Ergebnisse dieser Forschung. Wir haben auf jeden Fall heute schon ein wirklich besseres Verständnis dafür, welche Faktoren Heilung positiv oder negativ beeinflussen. Und das schlägt sich dann direkt nieder in der Art, wie man gute ästhetisch-plastische Chirurgie macht. Ich bin als Chirurg ja kein passiver Beobachter der Wundheilung, wie eingangs schon gesagt, sondern ich bin am Ende derjenige, der die Bedingungen schafft, unter denen sie stattfindet. Und das beginnt mit der Schnittführung. Das heißt, wo schneide ich, wie tief, in welchem Winkel? Das beeinflusst, wie gut die Wunde heilt, ob Haarwurzeln möglicherweise überleben oder nicht. Gerade im Gesicht wichtig. Sehe ich die Narbe später oder können die Haare dort wieder durchwachsen? Schnitte, die entlang der natürlichen Hautspannungslinien verlaufen, heilen beispielsweise anders als Schnitte quer dazu. Und das sind alles keine neuen Erkenntnisse, aber die sind fundamental wichtig für meine tägliche Arbeit. Spannung ist ein anderes Thema, also eine Wunde, die unter hoher Spannung geschlossen wird, weil zu viel Gewebe entfernt wurde oder weil die Lage biomechanisch ungünstig ist, heilt schlechter und bildet auffälligere Narben. Auch beim Facelift enorm wichtig, dass ich die Haut ohne Spannung vernähe und nicht lifte als Art an der Haut zu ziehen, sondern lifte, um Gewebe unter der Haut zu straffen und die Haut ganz vorsichtig ohne Spannung wieder zu vernähen. Und das ist Standard in der plastischen Chirurgie oder sollte Standard sein, diese tiefliegenden Schichten zu behandeln beim Facelift und diese dann zu adaptieren und die Spannung von der Haut zu nehmen. Die Haut selbst sollte idealerweise fast spannungsfrei liegen und das gilt nicht nur fürs Facelift, sondern auch für letztendlich alle anderen Dinge, wo wir am Ende die Haut nähen müssen. Dann ist die Frage, was macht man nach der Operation am besten? Silikonauflagen, konsequenter Sonnenschutz, keine mechanische Belastung der Narbe in den ersten Wochen, frühzeitige Behandlung bei Zeichen einer überschießenden Narbenreaktion. Das ist Teil dessen, was wir machen. Man muss sagen, die ersten Tage und Wochen, wenn diese ganzen Sachen eingehalten sind, halten heilen Narben sehr gleich bei den Menschen. Und dann so nach ein paar Wochen entscheidet sich, ist es eine Narbe, die in die falsche Richtung geht, wo ich dann aktiv beginne, auch mit Narbentopika, also mit Salben oder ähnlichem oder mechanischen Narbenrollern zu arbeiten. Man kann dann mit Laser arbeiten, alle möglichen Dinge. Wenn sich die Narbe schlecht verändert, wenn eine Narbe sehr gut sich entwickelt, muss ich manchmal gar nichts machen. Da reicht ein bisschen Panthenolsalbe oder ähnliches. Und einfach eine normale Pflege der Haut und die Narbe wird wunderbar heilen, ohne dass man was dazu tun muss. Es gibt eben Menschen, deren Körper auf Verletzungen anders reagieren als andere, stärker, entzündlicher, mit mehr Neigung zur Narbenbildung. Und das sind dann am Ende genetische Komponenten, die wir nicht vollständig kontrollieren können. Dunklere Hauttöne haben statistisch eine höhere Disposition für Keloide, also für so blumenkohlartig wachsende, überschießende Narben. Und dann gibt es bestimmte Körperstellen an der Schulter, an der Brust, am Ohrläppchen. Und bestimmte individuelle weitere Faktoren spielen da eine Rolle, die man immer ansprechen muss, wenn es um Narbenbildung geht, die entstanden ist oder um eben dann entsprechende Behandlung. Kurz zu den Problemnarben, wie gerade schon angeteasert, weil sie in diesem Kontext einfach nicht fehlen dürfen, diese sogenannten Keloidennarben und Hypertrophennarben, das ist was Unterschiedliches. Das sind beides Ausdruck einer überschießenden Heilungsreaktion. Der Unterschied ist, dass die hypertrophe Narbe im Bereich, also im Niveau der ursprünglichen Wunde bleibt und einfach nur ein bisschen dicker oder leicht wulstiger auch aussieht. Das Keloid wächst darüber hinaus in gesundes Gewebe hinein. Und das ist viel, viel, viel seltener als die hypertrophe Narbe. Die meisten Narben, die mir präsentiert werden von Patienten als Keloidnarben, sind hypertrophe Narben. Beides entsteht aber, weil der Umbauprozess der Wundheilung da nicht regulär zum Stillstand kommt und weil das Signal quasi des Körpers, wir haben jetzt hier eigentlich genug Kollagen, nicht ankommt oder ignoriert wird. Und in der Praxis sind die dann nicht einfach ein ästhetisches Problem. Gerade die keloidalen Narben, sie können jucken, sie können schmerzen, sie können spannen, die Beweglichkeit einschränken. Und die Behandlung dann, ob mit Cortisoninjektionen, Silikonauflagen, Lasertherapie, Bestrahlung oder tatsächlich einer chirurgischen Revision, also einer Narbenkorrektur, die ist aufwendig und oft auch nicht endgültig. Man muss dann sehr gut entscheiden, wer zur Keloidentwicklung neigt, ob man das wirklich operiert, weil das gerne wiederkommt und man sehr intensiv diskutieren muss, ob diese Korrektur dann eben Sinn macht. Die Wundheilung ist kein passives Geschehen. Wie gesagt, ich habe es eingangs angesprochen, ich halte sie für ein großes Wunder. Das ist dann wirklich eine aktive, eine orchestrierte biologische Leistung, die der Körper da vollbringt, mit oder ohne unsere Hilfe. Und er kann das alleine schon sehr, sehr gut, aber mit Hilfe kann das manchmal noch besser. Und was mich an der aktuellen Forschung wirklich beschäftigt, wir kommen diesem fetalen Modell, wie eingangs gesagt, näher. Die Idee, dass Gewebe sich wirklich narbenlos reparieren kann, ist keine wirkliche Utopie mehr. Das ist mittlerweile ein wissenschaftliches Ziel mit konkreten Ansätzen. Ob wir das in 10 Jahren oder in 30 Jahren oder in 100 Jahren erst im klinischen Alltag haben werden, weiß ich nicht. Aber die Rechnung ist offen sozusagen und die Richtung in Richtung einer narbenfreien Wundheilung, die ist einfach klar definiert schon. Für die Chirurgie heute gilt das, wir können die Wundheilung eben nicht erzwingen. Wir können sie begünstigen. Wir wissen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich gute Wundheilung haben und Narbenbildung haben. Wir können es so begünstigen, dass das, was wir im OP tun, was wir danach begleiten und die ehrliche Aufklärung davor und danach insgesamt dem individuellen Körper ein größtmögliches Maß an Heilungspotenzial beschert. Und für dich als Patientin und Patient heißt das, wenn du weißt, wie dein Körper heilt, kannst du es besser einschätzen, was ein Eingriff für dich bedeutet. Und das ist auch wichtig, immer in Beratungsgesprächen zu diskutieren, ob irgendwie an irgendeiner bestimmten Stelle eine Narbenheilung sich zeigt, die ja besprochen werden muss und die man mit einbeziehen muss in seine operative Planung. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du fandest das Thema Wundheilung genauso spannend wie ich, weil es wirklich viel bietet an aktueller Forschung und wir sind natürlich auch täglich immer damit konfrontiert mit Narbenverletzungen an der Hautoberfläche und auch sonst im Körper. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Bewusst schön sein, dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Bleib so schön, wie du bist. Bis zur nächsten Folge. Danke und tschüss.